waren wir da? Wann war es da? Ich lasse das sagen. Jetzt, hier und jetzt ist es da. Das passiert eigentlich von Augenblick zu Augenblick. Und das ist jetzt einfacher zu machen, als wie du gesagt hast, ich bin wach, war es da. Bevor wir dann sagen, ist es Loch. Da bist du jeden Morgen, wachst du aus einem Nichts auf. Das ist jetzt schon wieder Zeit. Das heißt, ich schrumpfe die Zeit immer mehr zu einem Punkt zusammen. Ich kann nicht sagen, es geht von geboren werden zum Sterben, dann spreche ich von früheren Leben. Wenn die ins tausendjährige Friedensreich kommt, ist einfach wie tausend Jahre, auf einmal begreift ihr, das ist es für euch zu fassen, dass es nur noch vom Wachmann bis zum Einschlafen geht. Es ist nur geboren werden, sterben. Jetzt habe ich das schon zusammengequetscht. Wenn euer Geist noch mehr wächst, dann ist jedem von Augenblick zu Augenblick. Als Buddha habe ich gesagt, du musst jeden Augenblick sterben, dann wirst du im selben Augenblick wiedergeboren. Und dann hat für dich Raum und Zeit keine Grenzen mehr. Jetzt ist es also so, dass jetzt ihr natürlich in eurem Vermuten, in eurer unheimlichen Genialität, Weltmeister im Nachblabber noch weitergeht. Ihr wisst jetzt, dass die hier vom Affen abstammt. Das ist das Spiel, wo man gestern gemacht hat. Und dass die Erde eine Erdkugel ist. Ich mache mal hier eine Kugel hin. Jetzt ist natürlich, das ist das über das Alten hinausgehende. Das führt sich natürlich hier auch fort. Ich soll euch sagen, wo jetzt, das ist eure persönliche Zukunft. Die erwartet euch ohne Wenn und Aber. Solange ihr in dieser Vergangenheit festhaltet. Weil das diese Spur ist. Jetzt passt auf. Jetzt machen wir die große Zukunft eurer Menschheit. Ihr braucht keinen visionären Geist. Das heißt, dieses Kugelweltensystem. Die Menschheit wird wachsen und wachsen. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder erstickt ihr im Dreck, ihr kriegt eine Atomkatastrophe, irgendwann werden eure ganzen materiellen Reserven zunichte gehen, der Dreck wird wachsen, der Dreck wird wachsen. Oder ihr kriegt noch eine größere Spaltung zwischen Arm und Reich. Was übrigens ganz interessant ist, wenn der Arme meint, immer die Reichen sind so glücklich, viel unglücklicher wie die Armen und viel größere Probleme. Das Oberflächliche, wenn ihr Glück anzieht, bloß weil ein materieller Wohlstand da ist, hat damit überhaupt nichts zu tun. Was jetzt hier kommt, es gibt ein Chaos, eine Revolution, dass also irgendwann das Volk rebelliert. Man braucht keine große visionäre Fantasie und das, was eure Wirtschaftsweisen, wie man so schön sagt, was die hier immer konstruieren für die Zukunft, ob das jetzt 2400 ist oder 2500 oder 2100, prinzipiell ist dieses System sowieso zum absoluten Untergang geweiht. Es ist nur eine Frage der Zeit. Das liegt hier schon in der Ausgangsbasis. In dem ganzen System, das ganze Computerprogramm ist ein Computerprogramm, das ich praktisch aufhängen muss. Jetzt habe ich gesagt, es gibt ja in Wirklichkeit nur das hier. Und das ist wie beim interaktiven Fernsehen. Die Zukunft verändert ihr, jeder Einzelne von euch, seine persönliche Zukunft. Das hier kann er komplett vermeiden. Das ist jetzt nicht eine Behauptung, das ist keine These, sondern das ist das, was wirklich ist. Wenn ihr eure Vergangenheit verändert, da eure Vergangenheit ja nichts anderes ist wie euer Glaube. Passt auf, vor 500 Jahren haben die Menschen geglaubt, dass wir von einer Scheibe leben. Da war natürlich, die Welt war schon immer eine Scheibe. Die war noch nie was anderes wie eine Scheibe. Für die, die ihnen glauben. Die war schon immer Scheibe. Und jetzt hat man erkannt, Mensch, und zwar hat man das hier erkannt, die ist ja gar keine Scheibe. Es ist ja viel logischer, wenn ich sage, die ist eine Kugel. In diesem Moment, wo man das erkannt hat, das macht ja mehr Sinn. Wobei es dann trotzdem noch genügend Unsinn gibt. Zumindest ist es etwas sinnvoller, man kann mehr Phänomene erklären. In diesem Moment hat der Mensch, der sich das gedacht hat, hat seine Vergangenheit verändert. Weil der hier immer geglaubt hat, das ist eine Scheibe, und plötzlich macht er, war, die Erde ist ja eine Scheibe, die war immer eine Scheibe, und jetzt sagt er, es ist eine Kugel, dann war die ja schon immer eine Kugel. Er hat seinen Glauben verändert und damit hat er seine eigene Vergangenheit verändert. Das ist relativ einleuchtend, ne? Dann war die ja schon immer eine Kugel. Jetzt passiert aber das, indem ich hier meine Vergangenheit verändere, zu jeder Vergangenheit gehört eine Zukunft. Was passiert jetzt, wenn du hier erkennst, hey, die Welt ist ja gar keine Kugel. Es ist ja nur ein logisches Konstrukt. Die Welt ist ein Traum. Ein reiner illusionärer Erscheinungsraum. Dann verändere ich wieder meine Vergangenheit. Puff, und im selben Moment ist das Sarg weg. Öffnet sich eine vollkommen neue Zukunft. Ich weiß zwar nicht, was ich öffne, weiß ja bloß, dass es hier und jetzt gibt. Jetzt wird es Abenteuer. Es geht nur, dass ihr ein ganz grobes Prinzip versteht. dass ich in dem Moment, wo ich das meine Geburt zum Beispiel nicht mehr glaube, dass ich ja immer, schon seit Ewigkeiten, immer mich nur wandle, dass ich wachse, das sind Metamorphosen. Das ist übrigens auch im Kleinen ersichtlich. Bist du jetzt irgendein anderer wie vor 30 Jahren? Dann musst du sagen, nein, ich bin immer noch dasselbe Ich, aber nicht mehr das Gleiche, weil du nämlich von Woche zu Woche dein Ich veränderst, du damit deine Einstellungen, deine Wertevorstellungen veränderst. Du wächst und wächst und wächst und mit deinem Wachstum kippst du auch in kleineren Phasen. Immer wieder um. Auf einmal ist das, was total hässlich ist, wird plötzlich, wie auch immer, wer steuert es? Gott steuert es, wird unheimlich schön. Wie war das mit den 9-jährigen Jungen oder 7-jährigen Jungen, wo es absolut eklig ist, wenn er sich vorstellt, dass ein Mädchen die Zunge im Mund reinsteckt? Und dann wird auf einmal 14, 15, 16, sein System ist umkippt. Wer hat es veranlasst? Ich weiß euch sagen, ich. Und wenn ihr jetzt anfangt, euch an meine Gesetze zu halten, dann werde ich auch wieder veranlassen, dass euer System wieder umkippt. Aber ihr müsst damit beginnen. Also nicht sagen, hier beweis mir, ob du wirklich der Menschensohn bist und dann bin ich so gnädig, an dich zu glauben. Ich sage jetzt zu euch, beweist ihr mir, dass ihr wirklich raus wollt. Ich will raus. Nein, dass ihr Nein sagen könnt. Nein zu eurer eigenen Schwachsinnigkeit. Egal wie, jeder hat seinen eigenen Weg. Jeder ist in irgendeiner Form schwachsinnig. Jeder ist ein Weltmeister im Nachplappern. Jeder ist eine Individualität. Jeder meint, er hat gewisse Sicherheit. Ganz, ganz intensiv. Leben heißt sich hingeben. Wirklich frei seid ihr dann, wenn ihr wunschlos glücklich seid. Das heißt, die Aufgabe, der Sinn des Lebens ist, dass ihr wunschlos glücklich seid. Es kann doch ein Mensch, der laufend noch Feindbilder in seiner Welt sieht, nicht wunschlos glücklich sein. Wenn ihr nichts mehr verändern wollt, dann kriegt ihr von mir alles. Das Schöne, wenn ihr den Punkt erreicht habt, dass ihr nichts mehr verändern wollt, habt ihr ja eigentlich schon alles, weil wenn ihr nichts mehr verändern wollt, dann müsst ihr ja schon wunschlos glücklich sein. Aber wie kann ich das, solange ihr zum Beispiel euch noch nach Freiheit sehnt? Auch frei sein zu wollen, ist ein Wollen. Und ich bin nicht frei, solange ich unter diesem Zwang noch stehe. Also muss ich auch aufgeben, frei sein zu wollen. Was zwangsläufig in der Spiegelung jetzt heißt, das System gibt um, dass ich mich in eine absolute Bindung begebe. Diese Bindung heißt übrigens Christusbewusstsein. Vater, hier bin ich, hier stehe ich von morgens bis abends, ich will an dieser Welt nichts mehr verändern. Ich will verstehen, warum sie so ist, wie sie ist. Und wenn das in dir aufleuchtet, dann kommt dieses Holo-Feeling-Bewusstsein. Holos, das ganze Feeling. Ich bin das Ganze. Und dann beobachte ich meine eigenen Metamorphosen. Und dann ist jeder, was für den normalen Menschen ein Schicksalsschlag ist, weil man bei was wird, wird ein Hochgenuss, James Bond-mäßig, ich weiß ja, mir kann überhaupt nichts passieren. Was feststeht, ist der Ende des Films von James Bond. Das ist dann so, wie man mit dem Wolfgang Holz sagt, wenn du gehst als Mann zum Arzt und der sagt zu dir, du hast Totenkrebs und du sagst, juhu, endlich wieder verändert er was. Ist ja schon langsam langweilig. Dann habt ihr es begriffen. Dann habt ihr keine Angst mehr. Dann habt ihr Gott, dann könnt ihr sagen, ich glaube an den richtigen Gott.
Ah. Ich mir vor, der Arzt sagt zu Karin, er hat das.
Gut, das ist jetzt, passt auf, oberflächlich, wenn das jetzt passiert, dass ihr die Vergangenheit verändert, ihr seid hier und jetzt oberflächlich betrachtet, verändert sich in eurer Welt deswegen nichts, absolut überhaupt nichts. Angenommen, ihr hättet jetzt den Schwamminhalt der normalen Menschen vor 500 Jahren, das ist also das, was man glaubt, im Hintergrund aus der Schule, man befindet sich auf einer Scheibe und das ist ja das, was in euren geistigen Hintergrund ganz festsitzt. Dann würde jetzt, wenn wir jetzt vor 500 Jahren wären, dann wären wir genauso hier und sie würden da drin sitzen und sie würden mich anschauen. Das ist ihr kleines Weltbild. Wobei in dem geistigen Hintergrund, im Unbewussten, ganz tief in der drinnen, der Glaube wäre, man ist auf einer Scheibe. Jetzt, in diesem Moment, ist jeder Einzelne von euch, sieht mich genauso vor sich sitzen in dem kleinen Weltbild, wobei jeder Einzelne von euch noch ganz tief in sich drinnen diesen geistigen Hintergrund einer imaginären Vergangenheit hat. Bla bla, das war so und so mit der fließenden Zeitung, dass er sich auf einer Kugel befindet. Es ist auch da, wenn ihr nicht dran denkt. Das ist das P. F ist das, was ihr denkt. Das ist ja P und F. Das ist übrigens die Zahl 80 im Hebräischen. Dieses Zeichen sieht ja so aus. Das war der wie V verbal ausgesprochen, also zeitlich. Das ist euer Denken im Kopf, das zeitliche Denken. Und das P Das ist praktisch ein Noppen. Das wirkliche B. Und da kommt übrigens dann auch Liebe deine Feinde, F, ein, D. D ist immer Öffnung. F ist euer verbales Denken einschalten, wenn passiert es. In dem Moment, wo du sagst, ich bin da, jetzt, hier und jetzt, oder heute Morgen, um euch etwas leichter zu machen. Ihr habt heute Morgen gesagt, ich bin wach, und in dem Moment, wo du sagst, ich bin wach, du findest du dich in einer Welt, das heißt, F ein, und dann öffnet sich die Welt. Fein. Das alles, was sich öffnet, aus dir heraus öffnet, das musst du lieben. Ich bin, du heißt Liebe alles und jeden, wisse, was es gut ist. Sehr wohl, Kegel. Ihr seht, ihr urteilt, ihr seid die Richter. Ihr seid, erstens seid jeder einzelne von euch ist Luzifer. Ihr seid der Lichtbringer, ihr bringt Licht in eure Welt. Und ihr seid die Satane, die Scheider, Scheiden, der Satan, der Trenner. In dem Wort, im Arabischen heißt Satan übrigens, wird Scheiden ausgesprochen, so wie das Scheiden. Da steckt auch die Wort Zeigen mit drin, das Schwingende. Ihr seid der, der immer zwischen Gut und Böse hin und her springt. Ihr seid die Antichristen, ihr seid aber auch die Christen. Christ ist die Vereinigung, das ist übrigens die 100er Ebene. Das ist, wenn man diese Zahlen, da müsste ich jetzt in die Oktavstrukturen dieser Zeigen gehen, das beschreibe ich dann im 3. und im 6. Band, wenn es einen rational interessiert, das ist reine Mathematik. Wie gesagt, das, was hier in den Büchern steht, ist ein ganz, ganz leichten Abriss in einer Sprache, wo hier mehr oder weniger, je nach geistlicher Größe, fassbar ist, das Weltbild eures dritten Jahrtausends. Das ist das, was man in eurer Zukunft, wenn ihr die Spur wechselt. Wenn ihr jetzt die Spur wechselt, das ist die Heimsuchung. Ich suche euch heim in die richtige Spur. Wenn ihr glaubt, ihr habt das nicht nötig, bleibt auf eurer Spur. Lasst euch überraschen. Dann kriegt ihr genau das, was wir gesagt haben, in der mittleren Spur. Ihr kriegt euren Sarg, ihr kriegt euren Weltuntergang. Wenn ihr die Spur wechselt, müsst ihr euch überraschen lassen. Jetzt kommen wir in einen Zustand, dass es geht nicht darum, dass ihr euch momentan anmaßt, auszurechnen, wie es sein soll, sondern dass die einfach die Kinder überraschen lassen, was für eine Welt sie hineinwachsen. Nicht auf Belohnung hoffen, sondern sich überraschen lassen. Dieses BF, da steckt dazu hier, wie gesagt, das Feind mit drin, dieses F-Denken, wir brauchen ja, um Bilder zu machen, zwei F. Ein positives, diese zwei Flächen. Und ein negatives F. Wir vergleichen ja immer zwei Gedankenbilder. Zwei Flächen brauchen wir, um die Halbkugel zu machen, und zwei Gedanken brauchen wir, um das Gefühl von Zeit zu kriegen. Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen. Immer das Jetzt, ich schaue auf die Uhr, 3 Uhr, und ich erinnere mich an 12 Uhr, und dann soll ich es in 3 Stunden vergangen. Das Ganze ist nur ein Gefühl, das ich mir hier und jetzt denke, mehr oder weniger. Ich muss das nur einmal genauer anschauen, und dann kriege ich das mit. Und in dem Moment, wo sich das aufbaut, dass sich jetzt plus minus eigentlich in sich aufhebt, ist eigentlich nichts da. Schein erzeugt Sein. Schin ein, Denken ein, Raumzeit ein. Das ist die Quadratur des Kreises. Das platzt das Unendliche. Der Kreis ist das Symbol für das Unendliche. Das platzt jetzt zum Quadrat auf. Das ist übrigens dann mathematisch ein bisschen komplizierter, aber es, die Symbolik ist das. Plötzlich ist ein Ich da, das Ani, aber dieses Ich ist im selben Moment, befindet sich in einer Welt. Genauer genommen in einem Weltbild. Was ist dieses Ich? Das Ich ist die Summe seiner Vergangenheit, seiner Vermutungen. Das ist praktisch, das Ich ist der Schwamminhalt. Ich kann jetzt hier sagen, du als Ich bist dein Schwamminhalt. Und was ist dein Schwamminhalt? Das ist die Vergangenheit, die du vermutest. Das, was du in dir drin hast. Das, was du dich selber, was ich dich erinnern lasse, und das, was praktisch indoktriniert ist am Weltbild. Und jede Vergangenheit bedingt dann praktisch dieses Hier und Jetzt. Weil du ja von deiner vermuteten Vergangenheit chronologisch glaubst, Schritt für Schritt, kausal eine Kette zu haben, einen Film aufzunehmen von deiner Geburt bis jetzt. Wenn ich das Jetzt hier nehme, jetzt stellst du fest, dass es nicht so ist, dass da was geflossen ist, sondern dass in dem Moment, wo du morgens sagst, ich bin wach, im selben Moment befindest du dich in einer Welt. Deine Welt ist letztendlich nicht mehr als dieses Hier und Jetzt. Und du bist nicht mehr wie das, was du vermutest zu sein. Du glaubst, ein Mensch zu sein, der von der Mutter geboren wurde und der einmal sterben muss, obwohl in der Bibel drinsteht, du bist ein Gotteskind. Obwohl in der Bibel drinsteht, du kommst aus einem Nichts und du gehst in ein Alles. Aber wer glaubt schon diese Märchengeschichte? Wer glaubt diesen Schwachsinn? Schlimm, ne? Ihr braucht beides, ihr braucht wirklich, ich sage immer, um die Mythologien und die Religionen zu verstehen, müsst ihr absolute Kriegs in Physik und Mathematik sein. Und die Dummheiten eurer Physiker und Mathematiker zu verstehen, müsst ihr absolut euch auskennen in Mythologien und in Religionen. Eins von beiden, eins alleine hilft euch. Das eine ist das Schlüsselloch und das andere ist der Schlüssel. Ihr habt hier die Mythologien und die Geheimnisse der Mythologien und der Religionen. Das ist das Schlüsselloch, das ist wie mit einem inneren mathematischen Code. Ich erzähle euch was. Wie gesagt, die Bibel besteht nur aus Zahlen. Das ist ein Zahlenschloss. Und die Geheimnisse eurer Physikbücher, eurer Naturwissenschaftler, das ist der Schlüssel, der hat auch ein gewisses mathematisches Raster. Das Problem ist, dass kein Mensch in eurer Welt durch das Nachplappern wird, Kaisers neue Kleider, ich tue ganz einfach bloß so, als ob ich verstanden hätte, was richtig ist. Keiner weiß mehr, was das bedeutet. Und die wissen auch nichts. Die vermuten bloß. Wenn mich jetzt die Spinnweben machen, das Hämische, was man sagt, bei Religionen, diese Kleingeister, glauben man zu einem Schwachsinn. Also wenn sich einer vor ein Kreuz hinsetzt und betet ein Kreuz an, jetzt mache ich einmal, ich kenne keine Gefühle, ich sage euch, hier definitiv eine Schlachtbank sich um den Hals hängen, das widert mich an. Einige von euch, die den ersten Band gelesen haben, die sollen an diese Geschichte denken, hier mit dem kleinen Hasen. Und ich finde, wir haben das schon, wer kennt die? Pass auf, ich erzähle es, weil es viele nicht kennen. Es war mal ein Mann, der hatte viele, viele Kinder. Eine große Familie, die haben geschlagen, gestohlen, betrogen, waren böse, schlichtweg und einfach bloß böse. Und dann sagte er, ich und meine Frau, wir sind doch absolut liebe Menschen, wir haben noch nie irgendjemandem ein Leid angetan. Warum sind unsere Kinder so? Warum sind wir so gestraft mit unseren Kindern? Und er ist sehr, sehr verzweifelt. Und dann geht er spazieren durch die Stadt und dann kommt er an einer Zoohandlung vorbei und da ist im Schaufenster in der Zoohandlung ist ein kleiner Zwerghase in einem Käfig. So ganz goldiger Zwerghase, das Ohr lässt ein bisschen so hängen mit einem Stummelschwänzchen und dann kommt ihm ein göttlicher Einfall. Er geht da rein und sagt, wenn meine Kinder nur eine Spur von Herz in sich tragen, dann muss sie das Häschen anrühren. Das ist also hier so ein ganz putziger kleiner Hase mit so einem hängenden Ohr. Er sagt, das ist bloß eine Handvoll Leben, pures Leben. Und das ist so, das strahlt so viel Liebe aus in der Einfachheit. Wenn sie das nicht erkennen, dann gebe ich auf. Und dann kauft er den Hasen, kommt in einen Karton und nimmt ihn nach Hause. Er kommt nach Hause, stellt ihn hin, ruft seine Kinder, die ist natürlich eingeschreit, die streiten wieder über irgendwas, ist er gewohnt, geplärrig, gezankt. Er sagt, Kinder, kommt mal hoch. Die malen natürlich rum, kommt mal hoch, ich habe da was für euch. Macht den Karton auf, zuerst sind sie sprachlos, die schauen rein und irgendwie wird es. Die sind hin und weg, ist der goldig, ist der lieb, aber dürfen wir den behalten? Die sind auf einen Schlag umgewandelt. Und er sagt, ja, er freut sich schon, Mensch, meine Kinder haben ja doch sowas wie Herz. Sagt, nehmt ihn mit runter vorsichtig in den Garten und macht ihn so ein kleines Gehege im Gras. Den darf man behalten. Die gehen runter, ganz vorsichtig mit dem Karton. Und der Papa, der freut sich, dass sie doch nicht ganz so schlecht sind, seine Kinder. Und dann macht er Gehege und dann legt er sich hin, ein Nachmittagsschläfchen halten. Und es dauert keine 10 Minuten. Auf einmal wieder ein Geschrei, ein Geplärr, ein Gezänk, ein Gejohle im Garten. Er geht ans Fenster hin und was meint er, was er sieht. Die haben diesen Hasen, die beide Ohren rausgerissen, das Stummelschwänzchen rausgerissen und spielen mit dem Kadaver Fußball und streiten sich um diesen Leichnam. Jetzt lauscht einmal in euch, jeder Einzelne von euch, stellt euch vor, du wärst dieser Vater. Welches Gefühl würdest du jetzt empfinden? Ohne groß zu werden, nur dieses Gefühl betrachten. Und jetzt Schluss. Und jetzt erzähle ich euch eine andere Geschichte. Es war mal ein Vater, den nennen wir Gott. Der hatte unheimlich viele Kinder, die waren böse, die haben gelogen, gestohlen, Ego über Ego, ich, bloß immer ich. Was schert mich der Dreck von diesen Menschen? Oder Scheinheiligkeit, Verlogenheit, Urteilen, Richten. Und der geht auch so spazieren und er sagt, ich und meine Frau, wir sind reine Liebe, was können wir bloß machen, was sollen wir bloß machen? Und dann kommt er, ein Gott kommt in ein göttlicher Einfall. Er sagt, ich schenke Ihnen ein Wesen, das aus reiner Liebe und aus Weisheit besteht. Ein kleines Kindlein. Und er geht heim, und zeigt ihnen das Kindlein und das Kindlein hat einen Heiligenschein und er ruft seine Kinder und die sind hin und weg von dieser Reinheit dieses Kindleins. Und die sagen, Papa, ist der lieb? Und er sagt, dürfen wir den behalten? Sagt dieser Vater, ja, den dürft ihr behalten, aber passt auf, wenn der groß ist, achtet auf das, was er euch erzählt. Das, was er sagt, ist reine Weisheit Und diese Weisheit wird euch das ewige Leben geben. Geht mit ihm in den Garten und spielt mit ihm. Er legt sich hin und er freut sich, dass die doch sowas wie Herz haben. Und die gehen runter und schreien, Hosianna, Hosianna, Halleluja, Halleluja. Und es dauert nicht lange und es ist ein Geschrei und ein Gezänge und ein Gehöhle. Und ihr hört auf einmal bloß noch, kreuzig ihn. Und er geht ans Fenster und was meint ihr, was er sieht? Die haben diesen kleinen Knaben gefoltert, eine Dornenkrone aufgesetzt und an ein Kreuz geschlagen. Und jetzt frage ich euch, lauscht in euch, welches Gefühl habt ihr? Wie viel Intelligenz, wie viel weltliche Intelligenz ist in jedem Einzelnen von euch drin, wenn ihr glaubt, dass dieser Schwachsinn eure Erlösung war? Ich habe euch zweimal dieselbe Geschichte erzählt. Ich habe nur die Namen ausgetauscht. Das war wie mit dieser Formel. Wenn ich die Namen austausche, der Sinn im Hintergrund bleibt der gleiche. Könnt ihr euch erinnern? A plus B ist C, X plus Y ist Z. Der Sinn ist absolut der gleiche. Ihr seid Weltmeister im Nachplappern. Aber ich spreche euch frei von aller Schuld, weil ihr könnt gar nicht anders. Eine Katze ist nicht böse, wenn sie eine Maus durchmacht. Und jeder Einzelne von euch trägt das Zeichen des Tiers auf der Stirn. Also keine Angst, Gott ist nur Liebe, ihr seid nicht böse, aber ihr seid noch grenzenlos dumm. Wenn ihr Menschen, wirkliche Menschen werden wollt, dann müsst ihr euch langsam angewöhnen, eine eigene Meinung zu haben. Dann müsst ihr anfangen, selber zu denken und aufhören, diesen ganzen Schwachsinn nachzudenken. Was nicht heißt, dass ihr wen bekriegen müsst. Das heißt, diese Religionen, die in Kirchen rennen, das ist so wie Kinder, die in einer Windel liegen, die sich in die Hosen scheißen. Und wenn einer sagt, ich kann doch meine Tradition nicht verlassen, das ist schlichtweg und einfach ein 3,5-4-Jähriger, der noch einen Nuggi im Mund hat und sagt, kann nicht einfach aufhören, in die Hosen zu scheißen. Ich habe mir jetzt 4 Jahre in die Hosen geschissen, wir müssen uns doch weiter in die Hosen scheißen. Ich sage, ihr habt euch jetzt 2000 Jahre in die Hosen geschissen, ihr hört auf damit. Es kommt das dritte Jahrtausend, das ist das Jahrtausend, das sind diese. Das ist das, was ist. Man kann es sehen oder man kann es nicht sehen. Und wenn ihr dann aufhört, in die Hosen zu machen, seid euch gewiss, auch im Körperlichen in dieser Metapher. Ihr macht es jetzt nicht mehr, keine Frage. Aber schaut euch um, es gibt noch sehr viele, die machen das. Genauso ist es im Körperlichen. Ihr müsst ihn nicht bekämpfen, da muss jeder durch. Es gibt kein Gut und kein Schlecht. Jeder muss da durch, aber jeder muss irgendwann einmal anfangen, damit seine beiden Arschbacken zusammenzukneifen. Und zu sagen, ich mache dann, wenn ich will und nicht, wenn mir das einfach so rausflutscht. Und dieses Rausflutschen, das ist dann immer, das wacht, das ist im Kleinen, um einen Sprung zu machen, diese kleine Pause, wenn dann der Günther wieder sagt, ja, und ich habe jetzt das Zimmer und ich komme nicht und ich muss doch um. Und ich sage immer, das regt dich doch nicht auf, der Film ist doch eh abgedreht, schau den doch einfach bloß an. Da flutscht ein Gedanken raus und der regt sich über seine Gedanken auf. Und ich,
hat sich auch alles
im Nachhinein, es jährt sich immer alles. Keine Angst, Gott ist immer da. Ich werde nie zulassen, dass euch irgendetwas passiert. Aber im Angst machen bin ich der Dienst. Und Schluss. Danke. Wir lassen das jetzt etwas lockerer angehen. Und zwar zeige ich euch, das ist schon immer, weil ich mit Meditation angesprochen war, wie das mit Meditation aussieht. Auch die Beispiele, es ist das erste Mal, immer noch gilt es vom ersten Tag, dass ich sage, momentan, wie viele, die das erste Mal da sind, oder das zweite, dritte Mal, mir geht es momentan darum, euch zu verwirren, nicht euch was zu erklären, weil erst wenn ihr verwirrt seid, habe ich gesagt, könnt ihr anfangen, euch neu zu sortieren. Erst wenn ihr anfangt, irgendetwas in Frage zu stellen, werde ich euch Antworten geben in euren Geist. Solange ihr glaubt zu wissen, seid ihr unwissend. Bei der Meditation ist es also so, dass also alle Religionen einen riesen Tiefgang haben, aber diese Religion, die sie zurzeit betrieben wird, jetzt in eurer angeblichen Welt, ob das Christentum, ob das Moslems sind, die haben keine Ahnung von der Symbolik, von der Tiefe. Und ich greife nochmal auf dieses Beispiel zurück, was sehr elementar ist. Wenn man hier vorliest, alle, die in Kirche gehen und Gebete vor sich hinplappern, die beten, sie plappern nur, wobei das weitergeht. In demselben Vers geht es dann weiter. Erst wenn du dich in ein stilles Kämmerchen zurück ziehst, dann betest du. Wobei das Wort Gebet ist ja nur, G ist immer die Einheit. Ich schreibe jetzt das extra mal so, das Bet. So, weil das ist praktisch die 3 und das ist die 2. Das Wort Bet ist das Symbol, das Haus, und die 2 steht immer für Polarität. Das steht für Synthese machen. Gebet. In der Tiefe des Wortes heißt es schlichtweg, macht die Synthese der 2. Wer ist diese zwei? Jeder einzelne von euch. Das ist die Synthese zwischen diesem Ich bin wach und das ist meine Traumwelt. Ihr müsst zwei sein, obwohl ihr eins seid, sonst lebt ihr nämlich nicht. Ihr braucht euren Gegenüber für eure eigene Befriedigung. Symbol ist es genauso in der Sexualität. Ich brauche einen Gegenüber für meine eigene Befriedigung. Und das ist ja, wo man so schön sagt, ein Orgasmus ist ein Einswerden, obwohl man weiterhin zwei bleibt. Das macht Leben aus. Und es ist also hier, jetzt machen wir mal etwas einen Sprung, wenn die Kirchen wirklich verstanden hätten, was ich als Christus gesagt habe, wenn man die wirkliche Symbolik versteht und nicht anfängt, irgendwelchen Schwachsinn nachzubeten, wobei es keine verkehrte Übersetzung oder sonst was gibt, alles hat seinen Sinn. Der Führerscheinprüfungsbogen, jeder Fehler, der will euch nicht quälen, sondern das ist die Prüfung, ob ihr begriffen habt, was wirkliche Harmonie ist. Denkt an das Sexualverbrecherbeispiel. Ihr sollt aufhören zu urteilen, sondern ihr sollt anfangen zu denken, ihr sollt Mitgefühl bekommen, aber kein Mitleid. Es verlangt keiner, dass ihr mitleidet. Zum Beispiel die Erkenntnis, dass es ohne Frage zwar ein Date ist, aber genau genommen ist ein Opfer. Zum Beispiel ein Kreis oder ein Dreieck. Und dann sehe ich das mit ganz anderen Augen. Und dann gehe ich noch einen Schritt weiter, dass ich weiß, ich träume das ja bloß. Und jetzt springe ich in den Buddhismus einmal rein für euch. Da gibt es jetzt so einen Buddha-Satz, wo jetzt so keiner richtig begriffen hat, den liest man in den meisten Büchern überhaupt nicht, weil der macht es irgendwie unsinnig. Da ist dieser große Buddha, der er so unendlich liebt, der keiner Mücke was zuleide tut. Auf der anderen Seite, ganz nebenbei könnt ihr überall nachlesen, der ist an einer Schweinefleischvergiftung gestorben. Was immer auch das heißt, so heißt es in den Büchern. Aber was dann ganz schön ist, da gibt es jetzt in den Lehrreden des Buddhas, habe ich damals gesagt, wenn ein Mensch lügt, betrügt, stiehlt, andere umbringt, überfordert, der ist nicht böse. Das geht dann übrigens sehr weit, das hast du dann wirklich übersetzt, wenn er zum Beispiel hier mit einem Diskus das Gehirn auseinanderschlägt und zu Mus hackt, der ist nicht böse. Und jetzt gibt das System um und dann steht dort, wenn einer Almosen gibt, wenn er spendet, wenn er sich für seine Mitmenschen aufopfert, der ist nicht gut. Das sind also solche Buddha-Verse, die man nachlesen kann, die ihr in so populärwissenschaftlichen oder in so ESO-Buchhandlungen fast nicht zu lesen bekommt, weil die ja keinen Sinn nicht machen. Das hat sehr wohl einen Sinn. Wo könnte da der Sinn liegen? Selber denken. Passt auf. Wenn ich jetzt hier, wir sagen mal Traumwelt, es ist eine Traumwelt, ist nichts anderes, wie wenn ich im Fernseher reinschaue. Und jetzt schaue ich mir eine Welt an, da ist einer und der schießt jemanden über den Haufen. Kriminalfilm. Erstens ist es nur Film. Ist der Mensch, ist er nur eine Rolle, ist der böse, wenn er jemanden erschießt? Ich sage jetzt, wenn man wach wird, wenn der aus dieser Rolle, aus diesem Schauspiel raustritt, wenn er aufwacht, alle Menschen träumen einen eigenen Traum, jeder einen anderen, aber wenn man wach wird, dann sieht man die Wirklichkeit. Dann ist der Schauspieler, das kann ein ganz ein Lieber sein, er spielt doch bloß eine Rolle. Wir können einen Horrorfilm anschauen, den Kettensägenmann, der ist auch nicht böse. Das sagt es. Das ist ja, der Gag ist ganz einfach, der als Buddha wusste ich das schon, was kommt, ihr wusstet es bloß nicht. Ist auch nicht erklärbar, wenn ich jetzt keinen Film mit habe. Erklärt es einmal einem Menschen, wenn es keinen Film mit gibt. Dazu musste ich an den Programmen in der Welt, in der ihr euch befindet, zuerst einmal mein Programm aufwendiger machen. Das ist wie die Cyberspace-Räume immer komplexer werden. Ich muss zuerst einmal die Welt, die ich euch vorträumen lasse, immer komplexer machen und dann Dinge in eure Welt reinstellen, dass ich euch erklären kann, wer ihr selber seid. Selbst wenn man intuitiv folgt, weiß man, wo der Sinn ist. Jetzt dreht es aber rum, wenn ich auf der anderen Seite irgendeinen Film sehe und ich sehe jetzt zum Beispiel Mickey Rourke singen, dass er in Franz von Assisi spielt. Das ist deswegen noch lange kein Heiliger, wenn er wach wird, bloß weil er die Rolle gespielt hat. Zuerst einmal ist es so, dass alle Menschen frei sind von Schuld, weil die ein Zeichen des Tiers auf der Stirn tragen, die normalen Menschen, und diese Norm, in der sie funktionieren, ist nur ein anderes Wort für Instinkt. Die menschliche Norm ist ohne Frage wesentlich komplexer und wir haben gesagt, das ist nur der Unterschied von einem Taschenrechner zu einer Großcomputeranlage. Unendlich mehr Daten und schnellere Rechenkapazität, aber genauso wenig Geist. Denken kann der Computer auch nicht. Selber denken ist eben verrückte Sachen zu machen. Wobei diese Verrücktheit genau genommen die Wurzel für Humor ist. Und jetzt beim Buddhismus ist es, dass jetzt hier dieses Beispiel mit dem Pfarrer, wo man jetzt sehr tonnenweise lesen könnte, vor allem das Neue Testament ist von hinten bis vorne, wenn ihr das in diesem Kontext lest, selbst jetzt in der Einheitsübersetzung, ich habe im 5. 6. Band, gehe ich aber dann etwas, wo ich die griechischere Übersetzung noch wesentlich genauer übersetze. Das ist sehr, sehr verrückt, Wenn ihr zu hier zum Beispiel dieses Zeichen des Tiers, die 666, wenn ihr das einmal im Original lesen tut, da wird dann immer gesprochen, erkenne den Mittelpunkt. Den Mittelpunkt des Tiers, wo das Tier steht. Ich zeige euch das dann eventuell. Wir wollen jetzt mal in den Buddhismus reingehen. Dass man hier auf einmal in ganz, ganz anderen Sinn alles schreiben kann, das ist dieses System. Ich weiß, was ich geschaffen habe. Und beim Buddhismus ist es, dass die genauso ihre Glaubenslehren, was die machen, es ist genauso Politik. Die verkaufen sich bloß besser und ich muss sagen, besser und schlechter gibt es jene, die haben andere Macken, die kennt ihr nicht, weil ihr euch weniger damit beschäftigt. Der Endstand überhaupt vom Glauben ist wirklich die Dora, die jüdische Dora, das ist die höchste Entwicklung. Jesus ist auch in der Entwicklung, weil jetzt für euch chronologisch der Nachkomme ist. Es ist übrigens sehr, sehr leicht zu erkennen, wo der Unterschied ist. Bei jeder Inkarnation wächst man. Das ist ja, darum inkarniert man sich immer. Ich rede jetzt wieder in einer Zeitform, in Wirklichkeit gibt es die nicht, aber dass wir das ungefähr fassen können. Und die ganzen buddhistischen Geschichten, und das ist jetzt die Sache der Meditation, sehen definitiv aus, dass wenn irgendein buddhistischer Meister in eurer Welt, wie ihr euch das vorstellt, einen Satz von dem verstanden hätte, was ich als Buddha gesagt habe, würde er sich nochmal hinsetzen und meditieren. Ich bringe jetzt nochmal zwei Beispiele. Eins, eine ganz berühmte Geschichte aus dem Buddhismus und eine aus euren Alltag. Ihr stellt euch folgende Ausgangssituation vor. Wir haben hier zwei Menschen, die haben ungefähr die gleiche Firma und das Geschäft geht schlecht. Man kämpft, man muss ums Überleben kämpfen, Finanzamt, immer wieder das Gleiche. Jetzt versucht man sich natürlich diese ganzen Sorgen, sich abzulenken von den Sorgen. Und die versuchen jetzt zwei unterschiedliche Techniken. Die eine hat was gehört von autogenem Training oder von Yoga, von Meditation, das hast du wieder zu hier. Ich rede jetzt nicht von einer Religion oder Sekte, es gibt ja sehr viel Yoga, was jetzt nicht unbedingt mit Glauben zu tun hat, rein normales Yoga, normales Meditieren, Autosuggestion, je nachdem zu ruhigstellen. Die macht man zu Sazen, wird mittlerweile auch hier angeboten von katholischen Institutionen. Also bei uns in der Gegend gibt es halt sicher ein Kloster, die machen richtig Zen. Lehrgänge, wo du hin kannst, sind voll ausgebucht. Und dieses japanische Zen, da gibt es natürlich auch wieder viele Strömungen. Man geht da hin und man übt es, das nennt man Sitzen. Man setzt sich dann hin und betreibt Meditation. Und jetzt wird ja gelehrt, dass die Meditation dazu da ist, um den Geist zu beobachten und ruhig zu stellen. Und das ist eigentlich die große Dummheit, dass ich nicht will, dass ihr euren Geist ruhig stellt, dass ihr einschlaft, sondern dass ihr lebendig werdet. Man sitzt und sitzt und beobachtet seine Gedanken, da kommt dieses auch dieser Mind of Monkeys, ich beobachte, versuche mich darauf zu konzentrieren, da gibt es natürlich noch viele Strömungen, dass ich also hier noch Koans lösen kann, das sind diese berühmten Denkbeispiele aus dem Buddhismus, das sind also der Zen-Meister stellt eine Aufgabe, die mit normaler Rationalität nicht lösbar ist. Eins der berühmtesten Koans, da gibt es übrigens hunderte, das ist so die Frage, wo er sagt, wenn ich jetzt hier in die Hand klatsche, dann hört ihr den Klang des Raums, passt mal auf. Das ist normal dann, wenn ich in einem Zen-Kloster bin. Ich habe jetzt so lange, lange Zeit verbracht in solchen Sachen. Der klappt auch mal. Boing, boing. Und jetzt kommt die Zen, jetzt kommt dieses Zen-Korn. Der fragt dann seinen Schüler, wie klingt dieser Raum, wenn ich nur mit einer Hand klatsche? Jetzt sagt natürlich wieder der normale Mensch überhaupt nicht oder so. Und jetzt müssen die sich hinsetzen, 5 Stunden, und sich den Kopf drüber zu zerbrechen, um diese Aufgabe zu lösen. Und wenn sie es nicht schaffen, sitzen sie da auch nochmal 5 Stunden und Notfall 7 Tage in der Woche. Das ist eine, man nennt es dann hier eine Demutsübung. Man beobachtet seinen Geist, das natürlich, wenn ich jetzt hier sitze, tut mir irgendwann das Kreuz weh. Und das tut dann, ich beobachte natürlich dann auch die Schmerzen, ich beobachte und irgendwann schläft mir alles ein. Und dann gibt es aber einen gewissen Punkt. In dieser großen Dummheit, nenne ich das einmal ganz einfach, kriege ich ein sogenanntes Satori-Erlebnis. Satori ist eine kurzzeitige Erleuchtung, so wird es gemacht, also ein Ruhezustand, der ist unbeschreiblich, wenn man den erlebt.